Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir feiern heute eine kleine Premiere. Für alle, die es jetzt schon sehen, werden uns auf YouTube sehen, weil wir machen zum ersten Mal einen Videopodcast auf. Wir haben jetzt schon die magische Grenze von 20 Folgen überschritten. 10 ist ja immer so das Ding, was man erstmal als Podcast schaffen muss. Da sind wir jetzt schon zum Glück doppelt drüber. Und ja, jetzt haben wir das Glück, der Nils sitzt neben mir.
Moin.
Hi. Und können zum ersten Mal einen Videopodcast aufnehmen. Das heißt, wenn ihr uns jetzt gerade auf Apple Podcast hört oder auf Spotify oder einer anderen Plattform, dann schaut doch mal in die Shownotes rein. Da ist der Link drin, dass ihr uns auch auf YouTube findet. Dann könnt ihr uns auch einmal ansehen. Dann seht ihr auch das Studio, wie wir hier aufnehmen oder wie ich normalerweise hier aufnehme, wenn ich einen Remote-Gast dabei habe. Heute könnt ihr uns auf jeden Fall mal in Farbe erleben. Wird wahrscheinlich nicht immer in Folge so sein, weil die Leute dann doch teilweise verteilt sitzen. Aber heute habe ich das Glück, dass der Nils vorbeikommen konnte und wir ein bisschen über moderne Zusammenarbeit sprechen können. Aber erstmal nochmal recht herzlich willkommen, Nils.
Ja, danke für die Einladung. Wir freuen uns mega, auch jetzt die magische Zahl Nummer 20 dann zu sein beim ersten Videopodcast on YouTube. Ja, soll ich mich einfach mal kurz vorstellen?
Sehr gerne, ja.
Ich bin Nils, ich bin einer der Co-Founder von Zelvor. Ich bin der CRO, Chief Revenue Officer. Und ja, kurzer Background von mir. Ich habe meine Promotion an der Apps gemacht. Dort haben wir ein paar Probleme identifiziert im allgemeinen Meeting-Kulturumfeld. Genaues dazu dann auch nochmal später. Aber eins der Main-Issues, die wir immer hatten, irgendwie haben wir im Kalender geschaut. Wir hatten Zeit mit für irgendwie 5 Meetings am Tag, aber irgendwie doch nicht. Also ich habe dann irgendwann von mir gedacht, ich weiß nicht, ob du das persönlich mal kennst, wenn du da diese 5 Meetings hattest und du dich dann immer gewundert hast, okay, eigentlich habe ich ja Zeit im Kalender drinstehen, in der ich eigentlich produktiv arbeiten kann, aber ich kriege, nichts hin. Ja? Und das war immer so ein bisschen die Challenge, die wir hatten an dem Lehrstuhl. Und daraus ist eigentlich auch unsere Idee entstanden, also das Unternehmen Zelvor. Und da können wir auch nochmal später nochmal im Detail darauf reingehen, aber das Ziel von Zelvor ist eigentlich eine digitale Meeting-Assistenz, die sich sozusagen um dein Kalendermanagement kümmert, Termine mit extern und intern einfach organisiert und verwaltet, aber gleichzeitig auch sozusagen deinen und den von deinem Team den Kalender organisiert, Sachen hin und her schiebt, sodass ihr mehr Zeit habt zum Arbeiten, zum ungestörten Arbeiten.
Ja, spätestens seit Corona, wenn wir viel mehr im Homeoffice sind oder allgemein mehr remote arbeiten, ist das Thema natürlich so präsent. Die Meetings sind gestiegen, die Meetingzeiten sind gestiegen. Ihr werdet das bestimmt alle da draußen kennen. Ihr werdet deutlich mehr vor allem One-to-One-Meetings haben auch. Das heißt, 20, 30, 40, 50% eurer Arbeitszeit ist gar nicht so unüblich, in Meetings zu hocken, je nachdem, welche Rolle ihr so innehabt oder ob ihr viel mit Kunden zusammenarbeitet letztlich auch. Und ja, es ist ein Thema, was uns sehr beschäftigt im New Work-Kontext, auch wie man seine Arbeit selbst organisiert, also wie kann man effizient arbeiten. Wir sprechen ja über Faktoren wie eine 4-Tage-Woche, ob sowas funktionieren kann. Und das hat ja immer was auch damit zu tun, wenn ich meine Arbeitszeit reduziere, muss ich auch gucken, wie kann ich effizient arbeiten. Deswegen habe ich mir den Nils geschnappt, weil ich dachte, es macht mal total Sinn, in diesem Kontext auch über so ein sehr spitzes Thema zu reden, weil es doch auch so einen Impact hat. Und wir werden jetzt nicht nur rein über die Meetingkultur sprechen, sondern was das auch fürs Tooling bedeutet, was das für einen persönlich bedeutet, was das fürs Team bedeutet. Aber lass uns erstmal mit der Frage starten, die ich allen momentan stelle.
Klar, schieß los.
Was bedeutet für dich modernes Arbeiten zurzeit?
Also modernes Arbeiten bedeutet für mich, ich kann arbeiten von wo ich möchte. Ja, sei es jetzt, mein Co-Founder ist, glaube ich, gerade in Italien. Vacation nennt man das ja immer so schön. Und ich glaube, das ist eine der tollsten Dinge, die halt durch New Work entstehen, dass man wirklich seinen Arbeitsplatz nicht mehr im Office hat. Klar, manche Thematiken müssen immer noch im Office abgehalten werden. Und ich denke, ein hybrides Modell ist immer noch die beste Möglichkeit dazu. Aber diese Freiheit, von überall zu arbeiten. Der zweite Punkt ist, was für mich, man kennt ja die Definition von New Modern Work, aber für mich ist dieses nicht hierarchische Arbeiten. Genau, das ist halt einfach wirklich ein viel krasserer Fokus ist auf eine offene Struktur, eine Struktur zur Kollaboration. Und last but not least, aber auch Produktivität. Ja, dass die Leute im Team produktiver zusammenarbeiten, aufgrund neuer Tools, aufgrund neuer Möglichkeiten, agile Möglichkeiten, die es halt alles zusammen eingreifen in dieses Modern Work.
Was sind für dich so Faktoren, wenn du sagst, agiler zusammenarbeiten bzw. effizienter auch zusammenarbeiten? Was spielt da so rein? Was ist so ein Grundelement, was so ein Team ausmacht?
Für mich ist eins der größten Grundelemente, was ein Team ausmacht, ist auch eine gesunde Feedback-Kultur. Ich komme eigentlich aus dem alten Bereich, also ehemaliger Unternehmensberater. Da ist die Feedback-Kultur manchmal nicht so gesund. Ich glaube, das ist etwas, auch was wesentlich stärker ist. Wir reden ja immer auch im Startup-Bereich von iterativen Arbeiten, von Feedbacks reinholen. Das funktioniert natürlich alles auch nur, wenn man selber als Chef, auch wenn man nicht mehr richtig Chef ist, aber die Werkzeuge schafft für das Team, so zu arbeiten, wie man kann. Und da ist Feedback halt, glaube ich, eins der größten Faktoren. Weil man kann nur lernen, wenn man weiß, dass man etwas falsch macht oder wenn man weiß, dass etwas nicht richtig läuft.
Definitiv, da gibt es ja ganz viel psychologische Sicherheit, die Thematik, wo man reinspielt. Wie kann man auch Dinge ansprechen? Wie sicher fühlt man sich auch im Team oder auch gegen den Chef oder der Chefin gegenüber der Führungskraft? Wie kann ich auch negative Dinge vor allem ansprechen? Positive sind immer leicht anzusprechen, aber gerade Dinge, die nicht gut laufen, wie kann ich die dann auch kommunizieren und wie können wir vor allem auch dran arbeiten? Sind die Leute dann eher beleidigt, wenn man das anspricht oder hat man eher so ein Mantra zu sagen, ah okay, da läuft was schief, jetzt will ich dran arbeiten und dann auch gemeinsam daran zu arbeiten.
Wichtig ist auch positive Dinge ansprechen, ne? Nicht jetzt immer vom negativen Feedback ausgehen. Feedback ist positiv und negativ ist auch so, es ist ja kein negatives Feedback, sondern es ist konstruktives Feedback, dass man sagt, hey, das ist vielleicht jetzt gerade nicht gut gelaufen, wir können das vielleicht doch in die oder die Richtung ändern.
Ja, ist, glaube ich, ein sehr großes Thema von einem Team. Wenn man das verinnerlicht hat oder daran arbeitet als Team, sich so kontinuierlich zu verbessern, ist ja auch schon so ein alter Begriff, KVP. Ja. Aber wenn das einfach funktioniert, dann hat so ein Team, glaube ich, einfach so ein Spirit, dass es von sich aus einfach auch sehr viele auch externe Faktoren einfach überwinden kann, ohne da jetzt irgendwie groß eine bestimmte Software einsetzen zu müssen oder nach einem bestimmten Prinzip zu arbeiten. Und ich glaube, das funktioniert auch in einem Konzern dann ganz gut. Da kann so ein Team sehr schnell zum High-Performing-Team werden, wenn es einfach so einen Kern letztlich auch hat und der auch so ein paar New-Work-Prinzipien aufgreift.
Genau, das denke ich auch. Aber ich glaube, Konzern ist immer noch ein bisschen schwierig. Ich kenne ein paar Konzerne, die machen es ganz gut. Ich kenne ein paar Konzerne, die machen es halt noch nicht gut. Aber ich meine, es ist ja auch, wie gesagt, Modern Work. Ja, Konzerne sind ja auch immer bekannt als Laggards. Und wir befinden uns, glaube ich, gerade in einem coolen Change-Prozess. Es ist eine coole Zeit, in der wir eigentlich arbeiten können. Viele, viele externe Faktoren natürlich auch. Super viel Unwissen ist immer noch da, also auch von uns. Wir wissen nicht, was passiert. Aber das ist irgendwie auch, finde ich, immer sehr spannend. Eine spannende Zeit sozusagen, in der man auch coole Sachen ausprobieren kann. Ne?
Wir sind ja auch alle auf der Suche, wie man richtig gut zusammenarbeiten kann. Ja. Und da gibt es ja auch ganz viele Artikel zur aktuellen Generation Z, dass die faul sind, nicht arbeiten wollen. Ja. Alles meiner Meinung nach völlig kommen falsch. Ich glaube, wir, oder die aktuelle Generation, ich zähle ja jetzt nicht dazu, aber die aktuelle Generation lässt sich, glaube ich, einfach auch nicht so abspeisen, dass Dinge ineffizient laufen, dass man eben so viele Meetings hat, dass man ständig irgendwie auf Reisen ist, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig sei, dass man nicht hybrid arbeiten darf oder dass man sagt, hey, wir sind hybrid, aber 3 Tage die Woche musst du da doch vor Ort sein. Ja. Das hat nichts mit hybriden Arbeiten zu tun und ich glaube, da gibt es einfach sehr viele, gerade in der jungen Generation, die sich damit einfach auch nicht zufriedenstellen und die dann eben halt auch Dinge sehr explizit einfordern, wie eine 4-Tage-Woche, weil sie wissen, dass sie Dinge auch sehr effizient abarbeiten können, weil sie das eben aus der Ausbildung, aus dem Studium oder sonst woher kennen und sich eh schon immer selbst organisieren mussten, weil das einem keiner vorgegeben hat. Und dann kommt man in so eine Unternehmenswelt rein und auf einmal hat man da so einen durchstrukturierten Meeting-Tag und andere Regeln und Prozesse, an die man sich richten muss und fühlt sich auf einmal sehr ineffizient in der Arbeit. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo viele einfach versuchen, gerade so einen Kelch zu finden oder auch einfach selber gründen im Zweifel, weil sie merken, hey, so will ich auf gar keinen Fall arbeiten oder eben nochmal reisen oder was anderes machen oder eben auch 2 Jobs machen, weil sie sagen, ich ertrage das gar nicht in dieser einen Firma vielleicht, komplett so zu arbeiten, ich brauche noch einen Ausgleich. Ja, vielleicht auch was ganz anderes. Also auch das ist ja heutzutage New Work. Aber lass uns mal direkt in dieses Thema Meetingkultur einsteigen, weil das ist so ein Punkt, natürlich von ganz, ganz vielen, was es ausmacht. Wer die Folge Nummer 15 gehört hat mit dem Stefan Scheller, der weiß, wie viel das Thema Meetingkultur auch auf hybrides Arbeiten einwirkt. Also gerade wenn ihr jetzt mal rechnet, hey, ihr sitzt alle vielleicht verteilt, dann kommt man ja praktisch um Meetings gar nicht drum herum, ohne sich abstimmen zu können. Klar, es gibt sehr viel asynchrones Arbeiten, es gibt sehr viel Chatnachrichten, vielleicht Ticketsysteme, wo man Dinge mit dokumentieren kann. Aber am Ende des Tages muss man irgendwie mal ein Meeting machen. One-to-one, um ein Feedbackgespräch zu machen, ein Stand-up, irgendwas, was irgendwie stattfindet, ein Review, gerade wenn ihr agil arbeitet, vielleicht ein Entwicklungsteam seid, etc. Das heißt, Meetings sind unausweichlich.
Ja, sind sie, leider. Aber was heißt leider? Ich meine, das Ding ist ja auch, Meetings können ja auch gut sein. Ja, es geht ja nicht nur darum, also aktuell ist ja irgendwie immer, dass wir Meetings mit irgendwie negativen Sachen verbinden. Oder ich weiß nicht, bei euch ist es ja ein bisschen anders im Unternehmen. Aber ich kannte es noch halt aus der alten Zeit, wo ich gesagt habe, Meeting, oh mein Gott, nicht schon wieder ein Meeting. Und ich glaube, wenn man mal so ein bisschen mehr in die Prinzipien von Meeting und von guten Meetings reingeht, kann man auch wieder eine Meetingkultur schaffen, die gesund ist, wo Meetings wieder Spaß machen und wo die Leute auch wirklich drin sitzen und engagiert sozusagen am Meeting dabei bleiben.
Steigen wir mal direkt ein. Was ist denn eine positive oder gute Meetingkultur?
Ja, eine gute Meetingkultur, auch im Zeichen von einer digitalen Meetingkultur, setzt sich einfach auch aus, dass Leute im Meeting engagiert sind, dass nicht Meetings organisiert werden für jeden Staff. Ja, also das Meeting reduziert werden natürlich, Man muss sich halt immer wirklich ein bisschen reflektieren, braucht das jetzt ein Meeting? Ja, ist das nicht vielleicht doch eine Nachricht über Teams oder kann ich da nicht einfach zwei E-Mails bleiben? Und eine gesunde Meetingkultur fängt aber nicht an auf der unteren Ebene, sondern es fängt an auf einer Führungsebene, weil die müssen das vorleben. Ja, wenn keiner von oben das vorlebt, dann wird auch in den unteren, wie man es halt nennen möchte, keiner irgendwie diesen Guidelines für eine gesunde Meetingkultur folgen.
Ja, gerade Führungskräfte haben ja sehr häufig diese Status-Meetings, Planungs-Meetings, Quartals-Meetings. Jeder bringt seinen Report mit und liest den vor. Und das sind alles teilweise Dinge, die man auch sehr asynchron tätigen könnte.
Kann man, ja.
Oder vor allem auch, ich meine, es gibt so viel Software heutzutage, ich könnte auch ein Video aufnehmen, ob das mit Loom passiert oder anderen Lösungen. Wenn es einfach nur darum geht, Leute zu informieren, also diese ganz klassischen Meetings, einer redet 80%, 90%, 95% der Zeit und die anderen hören eigentlich zu. Wie häufig hat man schon gerade während Corona so Meetings gehabt, wo man bis auf Hallo und Tschüss eigentlich gar nichts gesagt hat und eigentlich nur da saß und sich 90 Minuten oder 30 Minuten bespaßt hat. Und im Endeffekt eigentlich gar nichts beigetragen hat. Und das hätte man natürlich auch auf eine andere Art und Weise konsumieren können, zu einem Zeitpunkt, der für mich persönlich besser passt.
Ja, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen auch die allgemeine Challenge von Führungskräften. Führungskräfte im generell hören sich ja gerne reden. Ja. Und ja, da gibt es halt auch bestimmte Techniken oder ähnliches, um auch wieder eine gesunde Meetingkultur zu fördern. Ja, um jetzt mal kurz mal was reinzuwerfen. Ja. Wenn man halt vor dem Meeting jemanden bestimmt, der darauf achtet, also sozusagen so einen Observer, ja, sagt sie hier, Flo, du bist jetzt der Observer für dieses Meetings. Du achtest jetzt darauf, dass der Nils nicht 30 Minuten am Stück redet. Und die meisten, sind ja eigentlich gute Führungskräfte. Und die sind sich dessen gar nicht bewusst. Und wenn du die dann ansprichst und sagst so, hey, Nils, du hast jetzt gerade bei dem Meeting, wo es eigentlich darum geht, dass wir irgendwie zusammen irgendwas ausarbeiten sollten, 30 Minuten lang geredet, oder du musst ihn natürlich dann vorher auch schon informieren, dass es halt nicht funktioniert, dann würde ich sagen, oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Weil ich bin jemand, der redet natürlich gerne, ja, Sales-Typ halt. Aber im Meeting selber ist es natürlich dann auch so, dass man, wenn man so eine Person ist, auch gerne halt viel redet. Aber wenn man einen Observer hat, der einfach mal guckt, okay, hey, rede mal jetzt du nicht so viel, lass mal bitte auch die anderen einreden, dann hat man schon mal so einen kleinen Quick-Win und kann eigentlich da wieder diese Zusammenarbeit fördern, was ja eigentlich im Meeting sein sollte.
Definitiv, ja. Manchmal merkt man das ja persönlich auch gar nicht.
Genau, man merkt es nicht.
Ja. Und es gibt ja auch, also wir haben bei uns zum Beispiel die Regel hier, wenn ich in dem Meeting nichts beitragen kann oder auch nichts lerne, dann ist es vollkommen okay, zum Beispiel aus dem Meeting wieder rauszugehen. Egal, ob es jetzt digital oder vor Ort stattfindet. Am Anfang fand ich das sehr merkwürdig, als ich hier angefangen habe. Da gab es keine Remote-Meetings, da hat man Meetings noch 100% vor Ort gemacht. Und es war sehr merkwürdig, wenn einfach nach 10 Minuten jemand seinen Laptop nimmt und geht einfach raus. Das musste ich auch erstmal lernen. Aber im Endeffekt ist es vollkommen richtig. Die Zeit, die ich hier sitze, die 8 Stunden am Tag, die ist so wertvoll oder kann so wertvoll sein. Warum sollte ich die jetzt eine Stunde in einem Meeting verschwenden, wo ich weder was lerne, noch was beitragen kann, wo es mir im Endeffekt reicht, einfach nur die Doku zu lesen.
Ja.
Oder ich vielleicht in den 10 Minuten auch schon mitbekommen habe, was ich wissen musste. Ich muss diese 50 Minuten nicht noch absitzen.
Ja, ist auf jeden Fall auch ein guter Approach, das zu machen. Ich glaube, da am wichtigsten ist eigentlich schon bei der Reflexion am Anfang zu gucken, okay, wen muss ich denn überhaupt einladen? Weil man hatte ja wirklich aktuell, auch dank Corona, ich meine, du hast es ja eben angesprochen, so viele Meetings, dass es wirklich Leute ausgelastet sind zu 70%. Also wir reden jetzt mal von dem Mittelmanagement. Ja, wir reden jetzt nicht von den High Executives, die sowieso wahrscheinlich 90% ihrer Zeit in Meetings sind, aber die Mittelmanager oder ähnliches, die eigentlich ja noch normal Stuff to do haben. Ja? Also die müssen ja eigentlich noch wirklich arbeiten. Und die sind ja eigentlich die, die unter Feuer sind, weil die schaffen es gar nicht mehr, ihrer normalen Arbeit anzukommen. Und wenn man jetzt darüber redet, 4-Tage-Woche, Modern Work, plötzlich ist die Meeting-Load von 5 Tagen auf 4 Tagen. Ja. Kann ja auch nochmal später so ein bisschen über meetingfreien Tag reden und warum das vielleicht nicht immer die beste Lösung ist. Aber das ist halt ein Kernproblem und man muss halt schauen, okay, wie kriegt man das entspannt hin? Wie kann man schauen, zum Beispiel, hat mein Chef jetzt oder mein Vorgesetzter, der ist jetzt irgendwie diese Woche 70% schon ausgelastet mit seiner Meetingload. Ist das Thema jetzt so dringend, ist es so prioritär, dass er jetzt dabei sein muss? Manchmal ladet man ja auch irgendwie 3-4 Entscheider ein in Meeting. Ja? Ich weiß nicht, ob du das noch selber auch schon mal kennengelernt hast, dass dann halt irgendwie 3-4 Entscheider mit Meeting sitzen und denkt, einer hätte eigentlich auch ausgereicht.
Ja, definitiv. Also ich habe auch mal so ein schlechtes Gefühl, wenn ich schon sehe, derjenige hat schon irgendwie 6, 7, 8 Termine am Tag, dann stelle ich demjenigen normalerweise keinen Termin mehr an dem Tag ein, weil ich weiß, okay, Zum einen, alles, was ich ihm erzählen werde, nachmittags um 16 Uhr, wird der nicht mehr aufnehmen. Das wird er auch nicht mehr verarbeiten. Das wird er auch schon gar nicht mehr dokumentieren können, weil der ist eh schon am Tag hinten dran. Und alles, was ich an dem Tag mit ihm bespreche, wird links rein, rechts wieder rausgehen. Vielleicht kriege ich ein bisschen Feedback und so weiter, kein Thema. Also es wird mir schon was bringen, aber es wird nicht so diese Effizienz sein, die ich eigentlich von diesem Meeting erwarte oder die ich eigentlich brauche. Ja. Deswegen, ich versuche Termine dann auch nur zu schedulen, wenn ich weiß, hey, derjenige hat auch Zeit an dem Tag, der hat da eine größere Lücke und der hat nicht irgendwie schon 10 Meetings an dem Tag und 5 One-on-Ones und sonst was, weil das wird einfach nicht funktionieren, dass derjenige auch noch fit ist in dem Moment. Der hat so viele andere Themen gerade gehabt, das merke ich selber, wenn ich 4, 5 Termine hintereinander hatte oder an dem Tag hatte, dass ich nachmittags auch nicht mehr hinterherkomme, mir diesen Gedankenswitch auch zu machen. Und ich hatte das neulich, da hatte ich auch ganz viele Meetings an dem Tag und wir hatten über verschiedene Events gesprochen und ich hatte sozusagen 5 verschiedene Events in meinem Kopf und in jedem Meeting habe ich über ein anderes Event gesprochen und bin in ein Meeting auch reingegangen und fing einfach an zu erzählen, bis so nach 5 Minuten die Person mich unterbrochen hat und sagte so, hey Florian, von was sprichst du da eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe gerade die Events durcheinander gebracht und war vom Meeting her gerade im falschen Kontext. Und das geht dann so schnell auch.
Hattest du da Pausen zwischen den Meetings oder war das so, dass die halt wirklich relativ eng getaktet waren danach?
Also ich hatte auch ein paar Pausen dazwischen, war auch eine Mittagspause dazwischen, aber trotzdem, die waren irgendwie innerhalb von 6 Stunden irgendwie so 4 Meetings.
Okay.
Immer so eine halbe Stunde, Stunde ungefähr und halt immer diesen krassen Fokus auf dieses Event, wo so viele Details auch drin waren. Und dann habe ich gemerkt, okay, so beim 4. Meeting war mein Kontext einfach gar nicht mehr richtig.
Ja gut, das kann ja auch, wie gesagt, immer passieren. Aber du hast ja gerade eben auch schon was angesprochen, dass die Leute halt auch immer müde sind dann nach solchen Meetings. Und ich meine, das ist ja auch ein Begriff, der kommt ja auch aus der Wissenschaft, das nennt sich Decision Fatigue, also Entscheidungsmüdigkeit. Wenn du an einem Tag, ja, innerhalb von kürzester Zeit, also auch wenn du irgendwie einen Meeting-Marathon hast von irgendwie 5, 6 Meeting, du immer Entscheidungen treffen musst. Die nächste Entscheidung, die du triffst, wird von der Qualität immer schlechter und schlechter und schlechter. Ja. Deshalb ist es eigentlich auch immer so wichtig, deshalb habe ich das gerade nachgefragt, du brauchst eigentlich nach einem Meeting Erholungspause. Und das ist so ein New Work-Thema, was durch die digitale Meetingkultur gekommen ist, dass einem in die Kalender Meetings reingehauen wurden bis zum geht nicht mehr und man irgendwie von morgens bis nachmittags oder abends dann nur noch im Meeting saß, die noch nicht mal irgendwie eine Bio-Break zugelassen haben. Ja. Und das ist etwas, was wirklich ziemlich schlecht ist auf die mentale Gesundheit der Mitarbeiter. Nicht nur wegen dieser Entscheidungsmüdigkeit, sondern es ist auch einfach ein Stress-Build-up. Ist auch alles wissenschaftlich bewiesen. Und wenn du Stress hast, bist du unproduktiver. Wenn du Stress hast, bist du unzufriedener. Und das ist halt nur ein Aspekt von diesem Thematik, wo wir halt auch helfen wollen. Ja, ja, das ist leider die Nachteile von Modern Work, die halt durch Meetings gekommen sind.
Ich glaube, ihr werdet euch da wiederfinden in dem einen oder anderen, was wir gerade angesprochen haben. Lass uns so ein bisschen strukturiert in so eine Meetingkultur auch reingehen.
Klar,
das heißt, es gibt so verschiedene Bausteine, die ein gutes Meeting, bzw. so eine Meetingkultur ausmachen. Vielleicht können wir die gerade nochmal durchgehen.
Ja, genau. Also Meetingkultur ist für uns zum Beispiel, es gibt ja einmal die Definition, die sagt, ja, es geht jetzt bei der gesunden Meetingkultur eigentlich nur darum, was in diesem Meeting passiert. Aber das reicht uns nicht. Ja, also für uns, wir haben so eine 4 Grundsteine, nennen wir das. Ja, also wir haben das wirklich immer analysiert und dann wie so eine Prozesskette aufgebaut. Und für uns sind die 4 Grundsteine von der gesunden Meetingkultur, es fängt schon an bei der Meetingvorbereitung. Ja? Also Meetingvorbereitung, was wir eben auch schon mal nachgeguckt haben, Reflexion, brauche ich die Person, wen lade ich ein, was ist die Agenda, was ist denn eigentlich das Intent of Outcome von dem Meeting? Ist das jetzt nur ein Meeting, wo ich Leute informiere? Dann schreib eine E-Mail. Ja? Ist es ein Meeting, wo wir kreativ arbeiten? Brauchst du auch gar keine Agenda für. Dann heißt es einfach nur kurz, lass uns mal kurz treffen und das ist das Problem und jetzt machen wir irgendwelche kreativen Techniken dazu. Also es fängt schon bei der Meeting-Vorbereitung, fängt für uns die Meeting-Kultur an. Das nächste Thema ist die Meeting-Findung, Terminierung. Wann passt es eigentlich den Leuten? Wie kommen die Meetings in den Kalender? Aktuell gibt es ja kaum Systeme. Wir reden da über Thema Fokuszeit, Produktivitätskurven. Ja. Jeder Mensch hat eine andere Produktivitätskurve. Aber 80% der Menschen ist relativ gleich. Ich weiß nicht, du kennst das ja bestimmt auch, oder dass du eigentlich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein normaler Mensch bist und keine Nachteule. Ja?
Ja, normalerweise schon.
Okay, das heißt, im Schnitt hast du eigentlich 2 Produktivitätsphasen. Das eine ist roundabout morgens, kommt darauf an, wann du aufstehst. Ich weiß, dass du relativ früh trainieren gehst, deshalb würde ich jetzt bei dir mal gucken, dass es wahrscheinlich so von 8 bis 10 Uhr morgens du sehr produktiv bist. Und dann eigentlich nachmittags nochmal 15, 16 Uhr. Ja. Das sind eigentlich diese Hochproduktivitätsphasen, die Mitarbeiter haben. Und dort sollte man eigentlich Meetings, die zum Beispiel Informationsmeetings sind, so Stand-ups, nicht reinpacken. Bei uns war es, also bei einem meiner früheren Arbeitgeber war es so, dass alle Stand-up-Meetings immer morgens in die Produktivitätsphase reingehauen wurden. Das heißt, man sitzt eigentlich da, wurde aus dem fokussierten Arbeit rausgerissen, hat ein Meeting, was nicht produktiv ist, ist unzufrieden, ja, ist gestresst und danach muss man sich wieder irgendwie reinfinden in die Arbeit. Ein Mensch braucht halt im Schnitt 23 Minuten Zeit, um nach einer Ablenkung wieder reinzukommen. Deshalb ist auch für uns Terminfindung. Wann kommt das Meeting in den Kalender? Ja? Wann passt es der in einzelnen Personen auch Part von der Meetingkultur? Dann natürlich klassisch Meeting-Durchführung. Ja? Das ist ja eigentlich das Kern von der Meetingkultur, dass geguckt wird, dass nicht jeder immer so viel redet, dass genügend Austausch ist, dass die Leute engagiert sind, dass Metikette eingehalten werden. Metikette, du hast es ja eben auch schon angesprochen. Und wenn du merkst, als Mitarbeiter oder als Meeting-Teilnehmer, ich habe hier nichts beizutragen, dann raus aus dem Meeting. Dann kümmere dich wieder um deine Arbeit. Dann kümmere dich darum, was halt Value bringt. Ja. Und last but not least, was die Leute auch immer irgendwie ein bisschen vergessen, was auch dazu gehört, ist Meeting-Nachbereitung. Action-Items. Ja, also nicht nur Protokoll. Wir hatten eben draußen aber auch darüber nochmal ein bisschen diskutiert. Es reicht nicht nur, ein Protokoll zu schreiben, sondern man muss gucken, was sind denn jetzt wirklich die Deliverables, die aus diesen Meetings kommen? Was sind die Action-Items? Wer verfolgt die nach? Wer kümmert sich darum? Wer verteilt die? Das nur mal als Punkt. Müssen wir ein Follow-up-Meeting absetzen? Und das, diese Meeting-Kette von Meeting-Vorbereitung, Meeting-Findung, Meeting-Durchführung bis Meeting-Nachbereitung. Wenn man dort die vier gute Grundsteine legt, hat man eigentlich die Möglichkeit, eine gesunde Meeting-Kultur zu machen.
Ihr merkt jetzt auch schon, warum wir dieses Thema hier gerade ansprechen, warum das so wichtig ist. Es klingt zu banal, eine Meetingkultur, klar, ich muss irgendwie eine Agenda machen, ich muss das Ding vorbereiten, ich muss es nachbereiten. Das ist etwas, was nicht neu ist, was wir theoretisch gesehen, seitdem es Meetings gibt,
ja,
schon
das
kennen.
Stimmt, ja.
Aber ihr merkt, welche kleinen Facetten auch dahinter stecken. Also du hast so einen Punkt angesprochen, wann sind denn so die Produktivitätszeiten? Und du hast jetzt schon gesagt, nicht jeder oder jede ist gleich, sondern das unterscheidet sich natürlich auch. Wir haben hier Leute, die fangen auch erst um 1:30 an zu arbeiten, weil sie einfach kein Morgensmensch sind. Dann kann ich nämlich keinen Daily morgens um 8 machen, ja, wenn der eine oder die eine dann fehlt. Sondern das sind Dinge, die man natürlich im Team erstmal festlegen muss. Und da merkt man, dass die Meetingkultur einen sehr starken Einfluss auch darauf hat. Ich kann nicht so ein Daily einfach in so eine Produktivitätsphase reinlegen.
Kannst du schon, aber...
Ja, genau, reißt dann aber halt dann auch raus. Also ja, wir haben bei uns hier sehr viele Teams, die dann halt gesagt haben, hey, wir nehmen einfach 11:45. Da ist eh schon so Luft raus, so ein bisschen. Und dann haben die Leute auch schon morgens ein bisschen gearbeitet, sitzen auch schon mal an einem Problem dran, was sie ins Daily dann mitbringen können im Zweifel oder ein Thema, was sie dann mitbringen können. Und es ist einfach nochmal so kurz vor der Mittagspause. Es führt zum einen dazu, dass die Leute sich kurz halten im Daily, weil sie wollen ja in die Mittagspause gehen, es gibt ja Essen. Und das andere ist, dass ich den Leuten morgens einfach einen Puffer gebe von 2-3 Stunden, wo sie ganz in Ruhe arbeiten können. Natürlich haben sehr viele so einen Rhythmus, erstmal 1-2 Stunden arbeiten, dann ein paar E-Mails, dann vielleicht nochmal eine halbe Stunde an einem Problem arbeiten, irgendwas dokumentieren, mitnehmen und dann nochmal in das Stand-up gehen und dann eben in die Mittagspause. Und dann hat man nochmal so einen Break auch von einer halben Stunde, Stunde, je nachdem, wie lange man seine Mittagspause dann letztlich auch macht. Und kann dann eben mit neuer Energie auch wieder in die nach der Mittagspause dann starten. Vielleicht erstmal mit so einer leichten Aufgabe, ich kenne das auch, oder
ja,
ihr jetzt auch kennen, so 13 Uhr ist jetzt nicht so die produktivste Zeit.
Das gute alte Mittagsloch.
Genau, das Mittagsloch, je nachdem, was es zu essen gab in der Kantine, wenn es die Bockwurst gab in der deutschen Kantine, dann wird es ein bisschen schwierig mit der Pommes. Aber gerade so 14, 15, 16 Uhr erholt sich das meistens auch mal wieder. Und das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass der Körper eigentlich nachmittags die meiste Energie hat und auch am produktivsten ist. Wenn ihr mal so guckt, gerade Sportler, so Weltrekorde, die sind meistens alle nachmittags oder abends aufgestellt worden, weil der Körper da die meiste Energie hat und gar nicht morgens eigentlich so diese extreme Energie da ist. Klar, es ist immer ein bisschen typenabhängig und so weiter, aber wenn man so ein bisschen ins Weltrekordbuch schaut, dann merkt man, dass die Uhrzeiten komischerweise alle nachmittags liegen. Und das sind Dinge, die man auf jeden Fall im Team mal besprechen sollte, weil klar, es gibt das Individuum, so wie ich ticke, das kann ich natürlich auch für mich selbst so ein bisschen gucken, aber das hat seine Grenzen, weil ich arbeite ja letztlich in einem Team. Und dieses Team muss mit mir kommunizieren und ich muss mit diesem Team kommunizieren. Und da hilft es natürlich sehr stark, auch einfach eine gute Führungskraft zu haben oder einen Coach oder Coachin, die diese Dinge einfach mal auch aufschreibt und mit jedem oder jeder, die im Team drin ist, mal diskutiert, wann legen wir auch welche Phase fest, weil daran kann man sich natürlich auch ein bisschen gewöhnen, wenn ich weiß, von 8 bis 10 ist meine Produktivitätsphase, dann kann ich natürlich meinen Biorhythmus versuchen, auch so ein bisschen daran anzupassen und natürlich auch die Aufgaben entsprechend so zu legen und jetzt nicht von 8 bis 9 nur E-Mails lesen, wenn ich dann eigentlich gerade meine Ruhephase habe, wo ich sehr produktiv arbeiten kann.
Genau, was hilft denn bei Produktivität am meisten? Und das ist halt immer, wenn die Leute motiviert sind, sagen die immer, nee, Motivation ist ein Faktor. Routine ist der Faktor, was Produktivität angeht, ja. Und wenn man halt so einen Rhythmus drin hat, wie bei euch, das hört sich ja sehr spannend an und eigentlich schon sehr weit, aber ich meine, ich kenne euch ja als Unternehmen. Ihr seid schon ein bisschen anders aufgestellt, also gut aufgestellt in dem Fall. Routinen bilden, Routinen, Habits, da auch ein paar Bücher, die man sich da mal angucken kann, das ist das, was eigentlich hilft, ja, was Produktivität angeht.
Atomic Habits zum Beispiel wäre ein Buch, was man auf jeden Fall mal lesen kann. Wir verlinken mal so ein, zwei Bücher in den Shownotes, falls ihr euch da ein bisschen einlesen wollt. Es gibt sehr viele kleine Aspekte, die man, glaube ich, einfach verbessern kann in so einem Team. Und ob das jetzt die Vorbereitung von einem Meeting ist, dass jeder sich entsprechend auch Zeiten nimmt, vorzubereiten. Auch das ist ja, wenn ihr gerade so merkt, hey, ich habe so 3, 4, 5 Termine hintereinander oder ich habe dann so komische Lücken, immer eine Viertelstunde dazwischen, dann komme ich auch zu nichts, außer mal kurz auf Toilette zu gehen oder mir vielleicht noch einen Kaffee zu holen, wenn ich Glück habe. Und dann bin ich wieder in diesem nächsten Meeting drin. Ich habe zum einen den Kontextwechsel, den kann ich gar nicht sauber gestalten. Ich habe keine Chance, irgendwas nachzudokumentieren, wie ich auch hatte neulich mit den Meetings, wo ich keine Chance hatte, diesen Kontext zu wechseln und dann plötzlich mit einem falschen Kontext in das Meeting reingehe. Das passiert dadurch einfach. Das ist nicht positiv und das sollte natürlich überhaupt nicht so sein, aber es lässt sich manchmal natürlich auch nicht vermeiden, gerade wenn man externe Termine bekommt, wenn man mit Kunden zu tun hat, ist es nicht immer so einfach, so zu gestalten, aber es gibt Lösungen natürlich dafür, dass man das machen kann.
Es gibt Lösungen dafür. Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir über die Lösung sprechen, auf das Thema Meetingkultur nochmal eingehen, auf welche Bereiche das eigentlich Einfluss hat, ne? Weil wir reden ja, wir haben das eben schon mal so ein bisschen angesprochen, was ist eine gesunde Meetingkultur? Aber welche Bereiche das beeinflusst, ist eigentlich super enorm wichtig. Das ist nämlich, wenn die Leute keine gesunde Meetingkultur haben, dann sind die Mitarbeiter unzufrieden. Wenn du keine gute Mitarbeiter zufrieden hast, verlassen gute Mitarbeiter das Unternehmen, du hast Mitarbeiterrotation. Das sind schon mal einmal Kunden. Eine andere Thematik, mentale Gesundheit. Also das, was du gerade eben hattest. Stress-Build-up. Wenn du eine gesunde Meetingkultur hast, hast du weniger Stress. Ja? Und Stress führt zu Krankheitsausfällen etc. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein super der krasse Impact-Case ist, aber das sind halt alles Aspekte, die man nicht vergessen darf. Die Unternehmenswerte stehen da auch noch ein bisschen drin rein. Ne? Wenn jemand eine gesunde Meetingkultur hat, dann ist man mehr mit diesem Unternehmen verknüpft. Ja? Produktivität ist natürlich immer das Kernthema, auch im Modern Work oder eins der Kernthemen im Modern Work. Und ja, last but not least, die Entscheidungsfindung von Mittelmanagement, also das, was ich eben nochmal angesprochen habe. Aber nur, dass wir das nochmal angegriffen haben. Es ist wirklich ein wichtiges Thema und die Themen, die du gerade eben auch schon angesprochen hast, man braucht eine gute Führungskraft. Man braucht eine Führungskraft, die sich damit auseinandersetzt. Das mit diesem im Team zusammenarbeiten funktioniert nur, wenn eine Führungskraft sagt, hey, let's get together, lass uns mal unsere Präferenzen abgleichen. Ja, und ich finde, das ist ja auch nochmal das Spannende an Modern Work. Modern Work, finde ich, ist so krass, was die Anforderung angeht, nicht an das Team, sondern an den Integrator, also von Modern Work und an die Führungskraft. Das ist nochmal, glaube ich, sehr interessant, da auch nochmal reinzugehen. Aber davon weg, wir können jetzt auch über die Lösung sprechen.
Ja, ja, also ich glaube, so ein Coach oder ein Coachin, Facilitator in irgendeiner Form zu haben, der diese Dinge aufgreift. Ich weiß, man kennt so diese Zettel, die so in Meetingräumen hängen. Hey, bereite das Meeting vor, bereite es nach, achte auf die Zeiten, gib jedem eine Redezeit etc. Das klingt alles wieder so extrem streng und so regulatorisch, aber eigentlich muss es das ja gar nicht sein. Es geht einfach nur darum, diese Dinge mal auszusprechen und auch mit einer gewissen Haltung auch reinzugehen, zu sagen, ich will die Zeit von anderen Leuten nicht stehlen, wenn die gar nicht wissen, warum die in diesem Meeting jetzt dabei sein sollen. Also es geht ja nicht nur darum, das Meeting vorzubereiten, eine Agenda zu haben, sondern auch zu definieren, warum brauche ich denn dich gerade in diesem Meeting, Nils? Warum bist du notwendig? Musst du einen Input mitbringen? Musst du mitdiskutieren? Bringst du einen Insight mit, den ich nicht mitbringen kann? Oder musst du eine Entscheidung mit mir zusammentreffen? Und dass du einfach auch schon weißt, warum bin ich jetzt gerade notwendig? Weil du kannst ja auch gar nicht entscheiden ansonsten, ob du diesen Termin absagst. Was ja eben Usus ist für viele zu sagen, hey, ich kann ja gar nicht kein Meeting absagen. Aber doch, könnt ihr. Ihr dürft ein Meeting absagen, wenn ihr merkt, dass ihr da keinen Mehrwert drin stiftet.
Dann aber auch Feedback geben. Ne? Also nicht nur Meeting absagen, sondern schon mit einem Grund absagen. Ne?
Ja, klar. Ja, man muss immer offen drüber reden an der Stelle auch, klar. Ich kann nicht einfach sagen, hey, ich komme jetzt nicht, weil ich denke, ich habe keinen Impact, sondern das muss man natürlich vielleicht im Zweifel vorher auch nochmal fragen. Man kann ja mal einen Chat aufmachen und sagen, hey, was hast du dir gedacht? Ist das wirklich so? Ich habe die Annahme, stimmt das? Also ein bisschen miteinander reden gehört natürlich dazu, keine Frage. Aber letztlich kann man, glaube ich, viele Dinge da einfach vermeiden oder einfach auch nochmal klären oder klarstellen. Dann kann ich auch mir sagen, okay, ich muss da eine Entscheidung treffen, da muss ich mich vorher nochmal einlesen, da muss ich irgendwas mitbringen, da muss ich vielleicht nochmal irgendein Konzept lesen oder ich muss vielleicht selber ein Konzept schreiben oder eine Entscheidungsvorlage aufbauen. Wenn ich da blind in so ein Meeting reingehe, man kennt das ja vielleicht, oder ihr kennt das vielleicht dann auch, dann kommt man so rein und dann wird erstmal so ein bisschen rumgedümpelt, dann redet man mal so hype über diese Herausforderung. Yeah. Und dann so, ja, wir müssten mal eine Entscheidung treffen und ja, wer denn? Und dann guckt sich irgendwie jeder so an und dann fängt man an irgendwie so, ja, lass uns mal irgendwas aufschreiben, wir treffen uns in 2 Wochen wieder und dann kommt man in 2 Wochen wieder zusammen und dann sind da irgendwie so 3 Sätze zusammengeschrieben, weil einer was aufgeschrieben hat. Und das ist ja so ganz häufig so ein Thema, wo man einfach merkt, okay, völlig sinnloses Meeting gewesen, völlig die Energie verschwendet.
Yeah.
Alle sind raus mit so einem Drang, dass irgendwas gemacht werden muss, aber keiner hat
irgendwas
gemacht.
Irgendwie so. Das ist halt manchmal die Challenge, genau.
Wenn man das passiert auf jeden Fall leider auch. Du hast eben schon so eine Lösung angesprochen, vielleicht gehen wir nochmal so ein paar Aspekte ein. Du hast da so ein meetingfreier Tag. Ist das eine Lösung für eine gute Meetingkultur? Ist das überhaupt was Positives? Ist das was Negatives?
Ja, also ich meine, es gibt ja viele Leute, die diesen meetingfreien, oder viele Unternehmen, die diesen meetingfreien Tage eingeführt haben und danach auch wieder rausgenommen haben. Es gibt aber auch Leute, die damit irgendwie klarkommen. Ein meetingfreier Tag ist halt unserer Meinung nach nicht die Lösung. Warum? Weil es nichts an der Meetingload ändert. Ja? Und wir haben ja eben darüber auch schon mal gesprochen, wenn du dann irgendwie mehr Meetings reinbekommst, du brauchst eine halbe oder 23 Minuten, um wieder in ein Thema reinzukommen. Jetzt hast du irgendwie im Schnitt, wie viele Meetings hast du im Schnitt in der Woche? Können wir mal kurz mal durchsprechen?
Boah, das ist wieder schwer. Manchmal
machen wir am Tag, machen wir am Tag. Drei bis fünf?
Im Schnitt 2 bis 5 hätte ich jetzt gesagt, je nachdem wie es läuft.
Okay, sagen wir einfach mal 3. Ja, das ist ja so ein Schnitt. 15 Meetings in der Woche. Ja. Wenn du die auf 5 Tage verteilst, ja, dann hast du 3 Meetings am Tag. Die kannst du irgendwie so smart strukturieren, dass die irgendwie in einem Block sind, wo du dann aber trotzdem noch Pause hast. Wenn du das jetzt aber irgendwie unterteilst auf 4 Tage und sagst so, hey, Freitag ist jetzt irgendwie mein meetingfreier Tag, die Meetingload verändert sich nicht. Aber was sich verändert, sind deine anderen Tage. Du wirst durch diesen Meetingload, die dort ist, ja, nicht irgendwie diese nicen 4 Tage mehr haben, sondern die Meetings werden irgendwo aufpappen und dir entweder wahrscheinlich im Schnitt 2 Tage verhauen, wo du halt einfach auch dieses Problem hast, was du sagst, hey, ich hatte jetzt 5 Meetings, vollkommen durch, ich Context-Switching ist nicht mehr hinbekommen. Und ich glaube, das System von einem meetingfreien Tag funktioniert nicht so gut, wie sich die Leute das vorstellen.
Würde ich unterstreichen. Dann hast du das Problem, wenn du sagst, okay, du hast nur 4 Tage Zeit für irgendwelche Abstimmung, dann ist irgendwas super wichtig und dann kannst du diesen einen Tag gar nicht dafür verwenden. Mit externen Leuten macht es das nochmal richtig schwer, weil die akzeptieren in der Regel nicht, dass du sagst, du willst freitags keine Termine haben. Und dann kommt noch das Thema dazu, wenn du jetzt sagst, okay, nicht alle arbeiten Vollzeit, arbeitet vielleicht jemand montags gar nicht und dann reduziert sich diese Zeit der Meetings schon nur noch auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und dann hast du nicht 3 Meetings, die du auf die 4 Tage verteilen musst, sondern hast du plötzlich 6 Meetings, die du auf diese 3 Tage verteilen musst. Das heißt, die Dienstage, Mittwoch und Donnerstage haben alle plus 2 Meetings pro Tag. Und dann können wir mal überlegen, wie sinnvoll das am Ende des Tages dann auch wirklich ist, wenn ich in jedem Tag 2 Meetings draufpacke, aber dafür den Freitag total produktiv bin, weil ich dann kein Meeting mehr habe.
Genau, aber das ist halt ein Multiplikator, ne? Du bist halt, also was du gerade eben auch schon angesprochen hast, man muss ja irgendwie gucken am Team, wer arbeitet Halbzeit, wer arbeitet Vollzeit. Das sind super wichtige Themen und ich glaube, es hat was eher mit mentaler Auslastung zu tun, ne? Dass man schaut, okay, wie kriege ich das eigentlich strukturiert, sodass ich die Meetings an einem Tag habe, wo ich die gut abarbeiten kann, wo ich nicht irgendwie diese größeren Lücken habe, dass mir nicht die Produktivität weggeht, wo ich das trotzdem Pausen zwischen habe. Und das hört sich ja eigentlich schon echt krass an, ne? Also wenn du keine Pausen, also schon Pausen, keine großen Lücken. Wie will man das eigentlich irgendwie gestalten? Weil man bräuchte ja eigentlich jemand, der sich dann fulltime um deinen Kalender kümmert und um den von deinem Team. Aber dazu dann nochmal später mehr.
Vielleicht mal so einen wissenschaftlichen Aspekt mit reingebracht. Ihr beschäftigt euch ja relativ viel auch damit. Was sind gute Meetings? Wie viel Zeiten braucht man so dazwischen? Das eben angesprochen. Kontextwechsel ungefähr 23 Minuten. Bei dem einen vielleicht ein bisschen weniger, bei dem anderen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Ja, kann man auch alles trainieren, ne?
Genau, kann man ein bisschen trainieren dann auch. Letztlich, wenn man sich auch darauf vorbereitet, wenn man seinen Tag auch entsprechend ein bisschen plant morgens und auch diesen Fokuswechsel schon sozusagen gedanklich auch mit einplant und auch diese Zeiten festlegt. Aber was sind denn, sag mal, gute Meeting-Slots auch? Also ist es sinnvoll, 3-mal hintereinander eine halbe Stunde ein Meeting zu machen? Oder ist es besser, immer eine 1/4 Stunde Puffer zu haben? Wie viele Zeiten sollten zwischen Meetings sein? Ist es gut, sozusagen 2 Stunden Non-Stop-Meeting, dann 1 Stunde Pause, wieder 2 Stunden? Wie viel Flickenteppiche soll ich sozusagen einbauen an der Stelle? Was ist so da die Wissenschaft und was funktioniert eurer Meinung nach ganz gut?
Also im Schnitt ist es eigentlich so, dass du nach einem 30-minütigen Meeting eine 5-Minuten Pause brauchst. Bei mir ist es so, ich bin ein bisschen Meeting-trainierter. Es kommt natürlich wieder mal auf die eigenen Präferenzen ran. Aber was halt immer auch gut funktioniert, ist 60-10. Ne? Also 60 Minuten Meetings, 10 Minuten Pause. Und dabei meinen wir nicht 50-10, wie das ja relativ häufig gescheduled wird, dass man halt irgendwie dann 50 Minuten Meeting hat und dann eine 10-minütige Pause danach. Nein, wir reden davon, dass man halt wirklich zweimal 30 Minuten oder ein 60-Minuten-Meeting hat. Weil die Leute, wenn man es für 60 Minuten anvisiert, reden sie für 60 Minuten oder wollen es eigentlich dann auch ausnutzen. Also eigentlich sowas wie 16-10 funktioniert ganz gut, ja, in Blöcken. 2 Stunden würde ich nicht empfehlen. Ja, gibt da auch ein Research von Microsoft, die halt geguckt haben, was passiert, wenn jemand 2 Stunden lang in Meetings ist. Das ist nicht gut für die mentale Gesundheit. Das ist wirklich auch nicht gut für den Stress-Build-up, worüber wir eben gesprochen haben. Was natürlich dann wieder dafür sorgt, mehr Stress etc. über die Nachfolgen oder beziehungsweise die Folgen haben wir eben schon mal gesprochen, was das heißt für das Unternehmen. Aber ich würde immer empfehlen, dass man immer versucht, 10 Minuten nach einer Stunde einzubauen, 5 Minuten nach einer halben Stunde. Aber länger müssen die Pausen dafür auch nicht sein. Jetzt geht es aber auch noch darum, das sind nur die Pausen. Brauchst du Vorbereitungszeit? Brauchst du Nachbereitungszeit? Das musst du natürlich in deinem Scheduling eigentlich inkludieren. Ja, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt diesen Workshop mit dem Kunden. Das Meeting dauert 2 Stunden. In dem Fall ist es natürlich ein längeres Meeting, wo du halt in between deine Pause machst, aber du brauchst eigentlich einen längeren Slot. Ja, also es sollte jetzt nicht 2 Stunden Workshop sein, dann irgendwie 20 Minuten Pause und dann das nächste Meeting, sondern du musst es ja dann irgendwie auch noch ein bisschen länger schedulen in deinem Terminkalender. Aber ja, 60-10, 30-5 ist eigentlich wissenschaftlich gut. Und nach einem 2-stündigen Meetingblock sollte man mindestens 15 Minuten Pause machen. Mindestens, wenn nicht sogar eine halbe Stunde.
Wie viele von so Blöcken verträgt man am Tag?
Kommt auf die Meeting-Intensität an. Frag mal einen Salesman, wie viele Meetings der am Tag vertragen kann. Ja, der sagt, ach, so viele wie geht. Ne? Im Schnitt würde ich mal behaupten, ist es leider sehr personenabhängig und sehr meetingabhängig. Da kommt man jetzt wirklich von den Nitty-Gritty. Ist es ein Brainstorming-Meeting, was total intensiv ist, wo man eine Stunde jetzt am Morgen zusammengehängt hat, dann schaffst du nicht mehr als 2 davon am Tag. Ja? Und du solltest die dann wahrscheinlich auch noch irgendwie so verteilen, dass da genügend Pause zwischen ist. Sind es Informationsmeetings, die leider ja immer noch da sind, schaffst du 4, 5 am Tag. Sind es irgendwelche Abstimmungs-Entscheidungsdinger, bestimmt 4. Es kommt halt wirklich, das kann man nicht so leicht verallgemeinern, weil es halt wirklich darum geht, was war die Meeting-Intensität, wie viel hast du dazu beigetragen, ja? Was für eine Art von Meeting war das, ist nicht so leicht zu beantworten.
Kann ich so einen Impact nicht eigentlich an so ein Meeting heranschreiben? Also wenn ich sage, okay, ein Abstimmungsmeeting hat den Impact, ein Info-Meeting hat das und das etc., dass ich sage, okay, davon vertrage ich sozusagen 2, 3, 5 am Tag, davon vertrage ich auch morgens nur 1 und am Nachmittag nochmal 1 und das war's. Also ich frage mich, warum die großen Hersteller der Kalendersoftwarelösung nicht auch so eine Art Labeling mitgeben, dass man sagen kann, hey, stell mir doch nicht nur den Termin ein, sondern sag mir doch noch, welche Art Termin das Ganze ist, dass ich auch so ein bisschen weiß, okay, ist das ein Kreativtermin, ist das ein Abstimmungstermin, dass ich mich einfach so ein bisschen darauf vorbereiten kann und vielleicht auch, wenn wir jetzt nochmal weiter mit, wir werden auch gleich ein bisschen über Technik reden, was die auch da für einen Einfluss drauf hat, dass man auch sagen kann, okay, ich kann daran vielleicht noch weitere Implikationen dran machen, welchen Raum ich zum Beispiel mitbuchen muss oder muss ich vor Ort sein, muss ich nicht vor Ort sein, muss ich mich speziell darauf vorbereiten, ja, nein, brauche ich Dokumentationszeit danach, brauche ich vielleicht auch Erholungsphase, einen Kreativtermin, wo ich irgendwie 2 Stunden an Bord stehe, kann ich danach nicht sofort in ein anderes Meeting gehen und irgendwie sofort wieder eine Präsentation halten, da habe ich so einen Mental Break, da brauche ich einfach ein bisschen Pause, weil Kreativarbeit fordert einfach den Kopf auch nochmal ganz anders als jetzt ein Meeting, wo ich vielleicht eine halbe Stunde den EntwicklerInnen zuhöre, weil sie da ein Review des Produkts vorstellen. Da kann ich mich im Zweifel auch auf die Couch legen und kann sogar Popcorn nebenbei essen im Zweifel und kann mir das Ganze in Ruhe anhören, ohne dass ich danach diese halbe Stunde total fix und fertig bin, sondern kann ich sofort eigentlich wieder an was anderem arbeiten. Da habe ich diesen Kontextwechsel relativ schnell, während er nach so einem Info-Meeting wieder anders aussieht etc. Und würde es da was helfen, sozusagen eigentlich so ein Label dran zu schreiben?
Ja, nicht nur Label. Man kann ja irgendwie auch gucken, okay, aber ja, es würde auf jeden Fall helfen. Ich meine, jetzt kommt man auch schon irgendwie, da hilft dann natürlich auch irgendwie AI oder KI, die das dann halt alles auswertet und dann irgendwie auch die Termine optimiert von den verschiedenen Partnern. Also ist ja nicht nur immer du, der da drin sitzt, sondern das ist ja, erhöht ja immer den Problem Space. Es ist ja nicht nur du, sondern es ist du und dein Team oder du, dein Team plus Externe, wo man jetzt bei Externen die mal rausklammern kann. Ja, aber klar, das wird auf jeden Fall helfen und ich denke, das wird auf jeden Fall in der Zukunft auch ein Thema sein, was bei uns auch natürlich drin ist, wo man guckt, okay, nicht nur was die Produktivität anschaut, sondern auch so, what can a human take? Ja, also wie sieht die Meeting-Auslastung auch von Intensität der Meetings aus? Ja.
Lass uns mal diese 4 Bausteine nochmal reingehen und mal kurz über die Lösung sprechen in den jeweiligen 4 Bausteinen, was man da machen kann. Also erstmal Scheduling. Also ich will einen Termin sozusagen anlegen. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, Einzeltermin oder eben im Team. Das ist eigentlich immer relativ leicht, weil im Zweifel ist es ein kleines Team, 3, 4 Leute, wir sitzen vielleicht sogar in einem Raum oder chatten auch den ganzen Tag. Das ist eigentlich nicht so also das Schwierige, was man eigentlich hat, sondern kompliziert wird es ja, wenn ich gerade eine Führungskraft zum Beispiel bin und ich habe halt ständig bereichsübergreifende Meetings. Ich weiß ja gar nicht, was die sich sozusagen im Team festgelegt haben. Ich weiß nicht, was die andere Führungskraft für Präferenzen hat. Ist die morgens schon um 5 aktiv und macht Sport und ist ab 7 im Büro und kann arbeiten und hat um 9 schon ihren ersten sozusagen Mental Break und könnte da dann vielleicht eher so ein Stand-up auch vertragen, während ich vielleicht erst um 8:30 anfange und auf gar keinen Fall ready bin, um 9 schon ein Meeting zu machen, weil ich erstmal irgendwie operativ was machen möchte. Diese Spielregeln sind ja sozusagen gar nicht bekannt. Was gibt es denn so für Lösungen, wenn ich sozusagen jetzt mal auf die ganze Organisation denke? Und jetzt lass mal die externen erstmal außen vor, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Thema. Also jemand, der im Sales aktiv ist, klar, Usus, der kann nicht nur ein Meeting am Tag haben, das wäre irgendwie komisch, der muss mehrere haben, das ist sein operativer Geschäft. Oder sein
Value.
Genau, sein Value, den er erzeugt. Das geht gar nicht anders, der muss am Telefon oder in irgendwelchen Meetings sitzen und letztlich mit dem Kunden reden, ein Consultant genauso, der muss mit dem Kunden reden, ansonsten würde er kein Geld reinbringen. Das gehört letztlich dazu.
Klar.
Aber was ist denn so innerhalb der Organisation? Was kann ich alles tun?
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du von Tooling redest.
Genau, also lass uns über Tools reden, also auch natürlich jetzt nicht nur technische Tools, sondern auch letztlich ein fachliches Tool, falls sozusagen eine Methode interessant sein könnte in dem Moment.
Ja klar, also ich meine, den Use Case, den du gerade angesprochen hast, ist natürlich schon sehr dediziert auf unsere technische Lösung. Vielleicht kann man ja noch mal ein paar non-technical Lösungen ansprechen oder Best Practices ansprechen bei der Meetingfindung. Und ja, das, ich meine, du kommst halt nicht davon weg, aber fragen, ja, kommunizieren. Vorher wirklich nachfragen, hey, wie sieht es bei euch aus? Wie sind die Präferenzen bei euch? Können wir das Meeting dort und dort stattfinden lassen? Aber das erhöht natürlich den Aufwand, weil eigentlich beim internen Meeting, wie funktioniert interne Meeting-Terminierung? Du guckst nach bei Google Calendar oder bei Outlook Calendar, schaust nach, wo sind die Slots frei und packst was rein.
Ja.
Ohne jetzt irgendwie gucken. Du guckst, okay, da ist eine Lücke und wenn du eine Lücke gefunden hast, super. Wenn du keine Lücke gefunden hast, dann wird halt telefoniert oder eine E-Mail geschrieben. Und da ist halt die Thematik Präferenzen abbilden sehr schwer mit den klassischen Lösungen, die es gibt. Und ich meine, deshalb haben wir ja auch ein bisschen unsere Lösung entwickelt, Zelvor, die das genau ja auch macht. Wir machen ja Preference-Based Scheduling, nicht nur für Teams, sondern für gesamte Organisationen. Das heißt, wir nehmen nicht nur deine Präferenzen mit auf, sondern schauen halt auch, was ist jetzt mit der Managerin auf der anderen Seite des Unternehmens und was mit deren Präferenzen, wie sieht da aus. Und dann kannst du halt über unser Tool innerhalb von Sekunden Meetings schedulen, Meetings verwalten, ja, also wenn irgendwelche Konflikte entstehen oder ähnliches. Das heißt, du hast eigentlich wirklich so eine digitale Meeting-Assistenz, die sich darum kümmert, dass Meetings so in den Kalender kommen, wie du es eigentlich willst. Also sozusagen, wir versuchen, klar muss man immer Kompromisse eingehen, darum geht es nicht, aber wir versuchen sozusagen die bestmögliche Version deines Kalenders zu schaffen, indem wir halt Termine rumorganisieren innerhalb von einer Organisation, meetingfreie Zeit schaffen. Wir haben ja immer darüber geredet, Ablenkung. Wir wollen ablenkungsfreie Zeit. Zeit, in der man wirklich arbeiten kann. Ich meine, diese Thematiken, die du gerade eben angesprochen hast, Meeting-Intensität, das kommt auch noch, ja, und das sind ja dann auch nochmal Aspekte, die, sage ich mal, diesen Problemspace vom Scheduling, vom Machine Learning auch größer, wesentlich größer machen, als es jetzt ist, weil alles, was du reinpackst in die Regeln, wird halt wesentlich größer. Aber ja, das ist halt eine Lösung, die man verwenden kann, ne? Und wer interessiert hat, schreibt uns gerne dazu an. Wer sagt, hey, wir haben Probleme bei uns mit der Terminierung, wir machen natürlich nicht nur interne Termine, sondern auch externe Termine. Wie kann man sich vorstellen, wie so eine Teamassistenz. Und selbst eine Teamassistenz kommt an die Grenzen, wenn es eigentlich darum geht, mehrere Kalender zu optimieren und mehrere Kalender zu optimieren, auf die sie dann auch irgendwie keinen Zugriff hat.
Da ist AI bestimmt ein großer Boost für die nächsten Jahre dann auch.
100%,
auch heute schon. Also diese Aspekte, die wir eben so ein bisschen angesprochen haben, diese persönlichen Präferenzen, darüber muss man sich, glaube ich, auch einfach mal persönlich Gedanken machen. Ich glaube, die wenigsten machen das auch. Was habe ich so eine Präferenz? Wann habe ich denn so eine Fokuszeit? Das ist eher das, was man so im Bauch heraus einfach macht, so wie es auch manchmal am Tag kommt. Und dann, wenn ich halt von 10 bis 12 keine Termine habe, dann ist das halt meine Fokuszeit. Aber ich mache das eigentlich gar nicht so wirklich bewusst. Und ich glaube, wenn man ein Tool einsetzt, was einem das so ein bisschen vorgibt, weil ich diese Regeln auch definieren muss oder eben das auch mal sagen muss, diesem Tool, dann muss ich mir auch selber mal Gedanken machen, an welchen Tagen ist das denn so? Und das muss ja auch gar nicht in jedem Tag gleich sein. An einem Tag muss ich vielleicht das Kind zur Kita bringen, dann kann ich vielleicht erst um 10 produktiv sein.
Genau.
Am anderen Tag habe ich vielleicht immer irgendwie einen privaten Termin etc. Also es ändert sich ja sozusagen dann auch von Tag zu Tag. Und das muss ich mir aber mal bewusst machen. Man kann es natürlich auch mal aufschreiben. Man kann ja ein Tool reinschreiben, das macht es auch einfach.
Ja.
Ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Dinge, die man auch noch so betrachten muss. Also erstmal so dieses, ne, brauche ich diesen Termin eigentlich? Darüber haben wir ja auch schon gesprochen.
Genau, bei der Meeting-Vorbereitung.
Also diese Reduzierung auch dieser Termine auf die wichtigen Termine, weil dann hat es auch so eine Software wie von euch, das sind ja auch leichter, die richtigen Termine auch hinzuschedulen, wo sie hin sollen, weil einfach mehr Lücken auch im Kalender drin sind. Ich weiß, wir haben einige Kunden, die gehen hin und haben mittlerweile so Browser-Addons geschrieben, wo dann auch, wenn ich im Google-Kalender dann einen Termin schedule und dann Leute einlade, so ein Zähler mitkommt, wie teuer dieses Meeting jetzt wird, wenn ich eine Stunde zusammensitze. Das verhindert natürlich dieses Meeting nicht zwangsläufig, aber macht sich mal so bewusst, ne? Wenn ich jetzt 5 Führungskräfte einlade und eine Stunde zusammensitze und die kosten irgendwie 100, 120 Euro die Stunde oder Abonnementskosten vielleicht noch gegenrechnet, wenn sie extern arbeiten könnten in der Zeit, so ein Salesmensch oder ein Consultant, der kann dann auch mal 150, 180, 200 Euro die Stunde vielleicht abrechnen extern. Ja. Das heißt, diese Kosten habe ich ja auch, weil ich habe diese Ausfälle im Endeffekt, weil da internes Meeting heißt kein Umsatz. Und wenn ich mir das mal bewusst mache, dann merke ich auch, okay, brauche ich jetzt dieses Meeting? Das kostet jetzt gerade 1.500 Euro.
Genau.
Ist das denn wirklich notwendig? Oder würde es auch ausreichen, asynchron ein Video aufzunehmen, es in einen Wiki reinzuschreiben oder in irgendeine To-Do-Listen-App reinzuschreiben und den Leuten vielleicht gleich die Aufgaben auch zu geben, zu sagen, hey, macht euch mal über Konzept A. Hier ist übrigens das Konzept, das steht jetzt, weiß ich nicht, im Confluence zum Beispiel. Lest es bitte mal durch, dauert 5 Minuten und jetzt habt ihr alle noch eine Aufgabe in dem Tool eurer Wahl. Ihr müsst bitte alle irgendwie mal Feedback dazu geben oder eine Entscheidung treffen oder wenn ihr nicht in der Lage dazu seid, irgendwie ein Veto zu rufen, zu sagen, okay, wir brauchen doch nochmal ein Meeting, weil wir darüber reden müssen. Aber einfach diese Gedanken sich an dieser Stelle auch nochmal zu machen.
Und vielleicht auch nur einen Entscheider einladen.
Auch vielleicht das, ja genau. Also auch noch zu überlegen, wer muss denn eigentlich wirklich entscheiden? Brauche ich denn immer diese 10 Leute, immer diese Mammutrunde? Ja. Oder reichen vielleicht auch mal 2? Also auch da hängt wieder viel von der Organisationsform ab. Welche Strukturen habe ich? Wer darf entscheiden? Wie darf ich entscheiden? Da gibt es häufig so Matrixen, die man ja aufstellen kann. Oder wenn man eher so ein bisschen agiler, kreisförmiger organisiert ist, dann kann man ja häufig auch so Kompetenzkreise oder Entscheiderkreise bilden und auch temporär bilden für eine Entscheidung. Man sagt, okay, die beiden, wir zwei, der Nils und der Florian, die kriegen jetzt das Mandat, diese Entscheidung zu treffen, wie, weiß ich nicht, dieser Raum hier zum Beispiel gestaltet werden muss. Das müssen nicht 10 Führungskräfte entscheiden, da reicht es auch uns beide im Zweifel.
Genau. Und ich meine, man kann auch einfach Meetingrollen auch vorher mal ersetzen. Und wenn man halt merkt, jetzt habe ich schon einen Entscheidungsträger benannt als Meetingrolle, ja, dann brauche ich ja irgendwie nicht noch einen zweiten. Ja, also wenn man sich eigentlich mal vorher macht, okay, welche Meetingrollen gibt es denn eigentlich, wen will ich haben, wer schreibt das Protokoll, wer checkt, dass niemand zu viel redet, wer checkt, dass die Zeit passt, also Observer, und das sind eigentlich so Quick-Wins, die kann man innerhalb von Minuten in der Organisation einführen, wo man sagt so, hey, es gibt jetzt hier irgendwie 2, 3 Meetingrollen, die man immer einführen kann, der Entscheider, der Observant und der Protokollant, so, Moderator kann man ja auch noch machen und damit kann man halt eigentlich auch schon viel schaffen. Was du eben gerade noch gesagt hast, wo ich kurz nochmal hinzufügen wollte, ist, du hattest gerade eben das angesprochen, dass du sagst, man ist sich selber gar nicht darüber bewusst, mit diesen Pausen und diesen Lücken, dass man da eigentlich gar nicht produktiv ist. Ja, wir kennen das ja auch immer aus unseren Discovery Calls, dass wir mit Leuten sprechen, die dann halt auch erstmal sagen, so, ja, okay, ich merke schon, dass ich da halt nicht so viel schaffe, aber die sind sich nicht daran bewusst, dass dieser Context-Switch so lange dauert, dass Menschen so lange dauern, in so ein Thema einzuarbeiten und auch Managern ist das nicht bewusst, deshalb sind wir ja auch heute hier und einen Podcast zu machen, um auch mehr, dass es halt mehr Priorität gewinnt, dieses Thema. Und du evenst damit das Playing Field. Das heißt, Menschen, die sich eigentlich nicht darüber bewusst sind, die das nicht kannten, die nicht wissen, was ist der Effekt von Habit Building, was ist der Effekt von Fokuszeit, was ist der Effekt von einem gut organisierten Kalender, die brauchen keine Trainings dafür, sondern die kommen rein in den Job, kriegen sozusagen einen Account, ja, und haben das sozusagen automatisch, dass deren Kalender auch strukturiert und organisiert ist, was normalerweise Menschen erstmal lernen müssen. Und das ist auch so ein bisschen, ich weiß, es ist so ein Term, den die Leute immer so sagen, aber wir demokratisieren dann halt natürlich auch die Produktivitätstechniken, die Leute dann anwenden können, ne? Dass du halt einen organisierten Kalender hast, ohne eigentlich was dafür zu tun.
Definitiv. Also wir haben sozusagen das Thema, ist das Meeting überhaupt notwendig? Sozusagen Fakt Nummer 1. Erstmal prüfen, muss ich wirklich? Und wenn es keinen Ausweich gibt, dann das Meeting durchführen. Yeah. Dann das Thema, wie komme ich zu diesem Termin? Am besten über Software, zum Beispiel bei euch. Also gar nicht mehr selber aussuchen, ob ich die 5, 6, 7 Leute zusammenfinde. Also nicht nur, weil dieser eine Termin zu finden meistens schon immer super schwierig ist, sondern es geht ja eher auch so dazu gucken, kann ich sozusagen Dinge optimieren? Also wird dieser Termin vielleicht sozusagen an die Stelle gelegt, wo er eben notwendig ist oder wenn er super wichtig ist. Ich muss jetzt bis Freitag eine Entscheidung treffen und heute ist, weiß ich nicht, Dienstag dann kann ich nicht gucken, ob da Lücken im Kalender sind. Da muss ich im Zweifel einfach sagen, ich brauche diesen Termin.
Der muss rein.
Und dann kann diese Software das natürlich für mich erledigen. Natürlich könnte ich auch alle anschreiben und sagen, hey, könnt ihr irgendwas verschieben? Ja. Sondern die Software kann ja auch gucken, ob irgendwas unwichtig ist, in Anführungsstrichen, wenn ich das natürlich weiß. Da ist das Labeling.
Prio-Thema, genau.
Ja, Prio-Thema an diesen Kalendereinträgen dann auch wieder wichtig. Dass ich sagen kann, okay, ich räume einfach bei allen eine Lücke frei, weil das kann auch nächste Woche stattfinden. Und dann lege ich da diesen wichtigen Termin rein, weil wir müssen jetzt bis Freitag halt eine Entscheidung treffen, weil der Kunde wartet halt und dann kann das halt eben leider auch nicht warten und dann muss ich dieses Meeting eben halt auch machen. Ist halt notwendig. Genau, also sowas zum Beispiel. Dann haben wir Meeting-Vorbereitung, haben wir im Endeffekt schon so gesagt. Ne? Ja. Also überlegen, klar, kann ich das...
Meeting-Rollen, Meeting-Typen.
Genau, ja. Überlegen, wen muss ich einladen, warum brauche ich die Leute, brauche ich die auch die ganze Zeit, auch das ist nochmal so ein Thema, vielleicht brauche ich auch jemanden nur die Hälfte des Meetings, wenn es um eine Stunde geht, gibt ja eine Agenda, dann kann ich auch sagen, okay, ich brauche denjenigen vielleicht nur dann und den anderen brauche ich vielleicht auch erst in der zweiten halben Stunde, muss man das vielleicht auch mal ein bisschen umorganisieren. Dann eben so ein bisschen auf die Moderation auf jeden Fall achten. Ja. Dokumentation mitschreiben. Auch da kann natürlich AI heutzutage wieder helfen. Es gibt gerade bei hybriden Meetings, es ist sehr viel einfacher, einfach einen Agenten mitlaufen lassen nebenbei, der transkripiert, der schaut, welche Sachen gesagt wurden, Zusammenfassung macht, auch ein bisschen drauf schaut, wer spricht, wie lange. Auch das ist so ein Thema, was man heutzutage ja mittracken kann. Auch mal zu gucken, wenn ich jetzt der Organisator des Termins war, rede ich nachher 60%, 70%, 80% der Zeit, kriegt man meistens gar nicht so mit. Aber in solchen Fällen kann man das auch über Tooling einfach auch nochmal gegenchecken lassen und merken, ups, hier waren 10 Leute anwesend, ich habe 70% der Zeit eingenommen in dieser Stunde. Das darf,
oh,
natürlich, genau, das darf gar nicht sein. Also dann war es ein Infomeeting und kein Abstimmungsmeeting.
Genau.
Dann kann ich also meine eigene Nase nochmal fassen und kann sagen, okay, da muss ich irgendwas an meiner persönlichen Meetingkultur wieder ändern.
Genau, ja. Also du hast es gerade eben auch nochmal angesprochen. Ganz wichtig würde ich das nochmal stressen. Intent of Outcome. Was willst du mit diesem Meeting erreichen? Wenn man sich darüber mal ein bisschen Gedanken macht, Intent of Outcome, du hast halt sehr viele Hebel in der Meeting-Vorbereitung schon, um diesen ganzen Meeting-Load zu reduzieren. Genau, aber Meeting-Nachbereitung, auch super wichtiges Thema, Verfolgung Action-Items, wer macht was. Da gibt es Techniken, da gibt es Tools, aber das muss man halt auch einfach selber auch als Person einfach draufschauen. Ne? Du hast ja Grenzen, ja, also KI oder auch Software hat Grenzen. Wenn du diese Sachen alles nicht machst, dann hilft dir nicht, das beste Tool kannst du haben. Wenn du selber keine Awareness hast für eine Meetingkultur oder gute Meetingkultur, dann hilft dir das alles nichts.
Ja, definitiv. Also diese Rollen verteilen, sehr wichtig. Dokumentieren ist sehr wichtig. Im Zweifel immer suchen, über AI es dokumentieren zu lassen oder zumindest, ich meine, gerade bei
Semi-AI,
Semi-AI. Wir sind ja noch gerade am Anfang, also in 2, 3, 4, 5 Jahren wahrscheinlich auch wieder anders aussehen oder deutlich besser funktionieren, als es heute ist. Versucht es einfach mal, lernt ein bisschen darüber. Vielleicht ist es auch eine kleine Stütze ja erstmal nur, ersetzt den Menschen ja nicht gleich an der Stelle.
Genau, ja.
Was man auf jeden Fall auch noch machen kann, ist natürlich auch die Tools, mit denen man vor Ort arbeitet, auch zu definieren. Also nutzt man jetzt irgendwie so eine Art Whiteboard-Tool, um Dinge auch festzuhalten, dokumentiert man gleich in ein Confluence-System, also ein Wiki rein vielleicht. Und auch da vielleicht so eine Umgestellung, also man geht halt mit einem Laptop ins Meeting halt rein, weil man eben mitschreiben muss oder was zeigen muss etc. Das ist natürlich jetzt für Wissensmitarbeitende natürlich eher so das Thema, also wir reden eher viel natürlich darüber heute, dass ich halt sage, okay, jeder muss halt einen Laptop auch dabei haben, damit er halt mal eine Notiz machen kann. Und gerade beim hybriden Meeting, da muss halt jeder in dieses Tool dann auch rein. Es gibt ja auch mittlerweile, also Google Meet kann das zum Beispiel, dass ich so in Sondermodus reingehe, dass ich eigentlich gar nicht richtig am Meeting teilnehme, aber die Möglichkeit habe zum Beispiel zu chatten oder eben mich auch zu melden. Und da müssen sich halt die Remote-Leute wie die Vor-Ort-Leute halt über das technische Tool zum Beispiel melden. Also Disziplin in einem Meeting ist zum Beispiel ein sehr großer Fokuspart da.
Ja, genau. Aber ich meine, selber beim Meeting selber, also diese Meeting-Durchführung, diese klassischen Meeting-Kette, die es ja noch gibt, sind auch wichtige Aspekte. Ja, also Leute ausreden lassen, zuhören, Handys auf lautlos packen, klassischen Sachen. Ja, ich würde das jetzt nicht nochmal ausführen, aber wirklich diese klassischen Benimmregeln auch in Meetings.
Ja, die mir so in den Wänden hängen, in den ganzen Meetingräumen, genau. Also wollen wir gar nicht so tief drauf
eingehen. Ja, genau,
ihr wisst, glaube ich, was wir meinen und sollte irgendwie klar sein. Aber häufig kommt man ja, gerade wenn man länger in einem Team ist, aus solchen Habits dann wieder raus und dann spricht man doch durcheinander und meldet sich dann doch nicht. Und der eine Remotler, der wird dann doch ignoriert, der kann sich dann ständig nicht melden, der wird gar nicht eingebunden und auch gar nicht gefragt. Also reflektiert da auch nochmal, wie so ein Meeting eigentlich wirklich abläuft. Spricht den jeder auch? Da gibt es ja ganz viele Techniken, man kann mal eine Feedbackrunde machen. Also jeder muss mal einmal was sagen zu einem Thema und dann macht man noch eine zweite Runde, weil es gab ja wieder Meinungen innerhalb dieser Runde, dass jeder was gesagt hat. Und das macht man zweimal. Und dann ist man eigentlich schon durch, weil dann hat jeder irgendwie so seine Meinung gesagt, konnte auch nochmal partizipieren auf das, was der andere gesagt hat. Und dann kann man daran wieder weiterarbeiten. Das kann man auch mal so zwischendurch auch einbauen, dass man sagt, okay, wir hängen hier gerade fest, lass uns mal eine Meinungsrunde machen. Dann ist irgendwie alles einmal gesagt worden, kann man dokumentieren. Und wenn wir merken, wir kommen immer noch nicht auf den grünen Zweig, dann lohnt es sich auch nicht, noch eine dritte, vierte, fünfte Runde zu machen, weil spätestens dann ist eigentlich durch.
Dann Ende der Debatte. Ja,
nee, definitiv. Ja. Also, genau, da muss man aber mal sagen, okay, macht hier an der Stelle keinen Sinn, cut das Meetings. Wir vertagen das nochmal, jeder macht sich nochmal Gedanken, wir lesen nochmal, wir schreiben mal auf, fragen andere Leute etc. und gehen aus diesem Meeting jetzt raus oder brechen es hier an der Stelle ab, weil jetzt macht es gerade keinen Sinn mehr.
Und ganz wichtig ist auch, was man irgendwie ein bisschen einführen kann, ist einfach zu schauen nach dem Meeting. Also Feedback einsammeln muss man nicht immer machen, ne? Aber man kann halt so nach größeren Meetings wirklich Leute fragen, hey, war das Meeting okay? Kleinen Fragebogen, also jetzt nicht
das
irgendwie.
Typische Roti, war das jetzt gerade sinnvoll investierte Zeit?
Genau, sowas in der Art. Wie fandest du jetzt die Qualität des Meetings? Ja, dass man halt wirklich auch schaut, ein bisschen Feedback erhält. Die meisten Leute sagen ja gar nicht, dass sie das Meeting nicht gut finden. Ja, also wenn du selber im Meeting sitzt, dann willst du ja nicht der schwarze Peter sagen und sagen, ja, Flo, ja, komm, ist okay. Nee, das willst du ja nicht machen, sondern aber wenn du die Leute danach anonym fragst, hey, wie war die Qualität des Meetings? Gibt es irgendwas, was du verbessern würdest oder was ist gut gelaufen, was ist schlecht geworden, wirklich ganz kurze Survey nur, dann kriegst du halt auch viele Insights raus und daraufhin kannst du halt auch wieder die Insights applyen und eine gute Meetingkultur damit schaffen.
Genau, das sind wir schon so eine Art Feedback-Kultur dann auch letztlich drin und auch in dem, was passiert nach dem Meeting, also klar Dokumentation und nicht nur dokumentieren auf irgendeiner Confluence-Seite, sondern auch vor allem die Aufgaben aufschreiben, zusammenfassen, Leuten die Aufgaben auch geben, also Hüte verteilen, wer kümmert sich darum. Es muss nicht derjenige sein, der es operativ umsetzt, aber der zumindest dafür sorgt, dass es dann auch später getan wird. Und dass man vor allem auch nochmal einen Review darauf macht und schaut so, sind die Aufgaben erledigt worden? Ja. Haben wir uns jetzt asynchron weiter abgestimmt? Also es muss ja nicht noch ein Folgemeeting automatisch ergeben, sondern man kann das ja dann auch asynchron machen. Aber derjenige, der den Hut auf hat, guckt halt in die Aufgaben zumindest regelmäßig rein und schaut so, ist da was passiert? Hat sich das eigentlich gelohnt? Und auch dann lernt man ja wieder, war dieses Meeting gerade sinnvoll? Haben wir eigentlich irgendwie alle irgendwie Aufgaben verteilt, an denen wir alle keinen Bock oder keine Zeit haben oder was auch immer? Und die liegen jetzt ein halbes Jahr da rum und eigentlich hätte sich dieses Meeting gar nicht gelohnt. Auch dann lernt man ja wieder auch für sich persönlich oder auch im Team, welche Meetings machen Sinn, wie viele Aufgaben können wir uns auch auferlegen, wie ist gerade die Last, welche Art Meetings können wir uns auch gerade erlauben an der Stelle und dann entsprechend auch vielleicht wieder in den Tool zurückzuführen und zu sagen, okay, alles, was wir morgens um 8 besprechen, ist anscheinend irgendwie totaler Humbug. Ja. Das macht gar keinen Sinn, sondern wir sollten das vielleicht eher nachmittags machen, wenn wir alle mal 2 Kaffee getrunken haben.
At least.
Sind wir ein bisschen schlauer und treffen klügere Entscheidungen.
Genau.
Also jetzt sehr banal, aber ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Also einfach auch mal zu revidieren oder zu überlegen, macht das hier, was wir gerade machen, wirklich Sinn? Machen wir immer das Richtige? Treffen wir die richtigen Entscheidungen? Und vor allem, tun wir es auch operativ richtig umsetzen? Das ist, glaube ich, etwas, was viele einfach nicht machen. Man geht in so ein Meeting rein, man hat so eine Energie, man stimmt sich ab, alle sind happy, man geht raus und die Hälfte davon ist schon vergessen, bevor man die Tür eigentlich verlassen hat.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Problem von der Definition, die halt am Markt ist von Meetingkultur, weil die halt sagen, okay, wir haben jetzt ein cooles, erfolgreiches Meeting gemacht, jeder geht raus, Handshake, bam, geil, super Flow, yo, und das war's. Also deshalb würden wir gerne, oder wir sind ein großer Freund davon, das Thema Meetingkultur zu erweitern. Nicht nur, dass es darum geht, dass die Meetings durchgeführt sind, sondern dass die halt gut organisiert sind, reinkommen, wann es den Leuten passt. Und aber auch die Nachverfolgung stimmt, dass wirklich ein Ergebnis rausgezogen wird. Dass es jemand ist, der halt sagt, okay, du, wie sind die Ergebnisse überhaupt zustande gekommen? Was sind die Deadlines? Jemand, der nachverfolgt, dass auch die Ergebnisse sozusagen umgesetzt wurden. Ja, und das ist so, also diese ganzen 4 Aspekte sind halt für uns eigentlich die Grundlagen von der Meetingkultur.
Ja, und ich glaube auch ein sehr großer Aspekt der modernen Zusammenarbeit, an dem wir gemeinsam arbeiten können. Deswegen gerade mal dieser Aufruf, wenn ihr da draußen Lust habt, euch mit diesem Thema näher zu beschäftigen oder auch schon gerade mittendrin seid in diesem Thema und sagt so, hey, das, was die beiden jetzt da gerade erzählt haben, das klingt irgendwie gut, da sollten wir uns auch mal dran setzen oder wir sind gerade schon mitten in so einem Prozess. Schreibt uns doch mal. Ich werde die Kontaktdaten von Nils und mir jeden Fall in den Shownotes verlinken oder schreibt uns doch einfach an modernwork@seibert.group. eine E-Mail und schildert mal eure Lage, wo ihr gerade euch befindet. Und dann kann der Nils und ich auf jeden Fall mal auf euch zukommen und wir schauen mal so ein bisschen, was können wir denn da gerade machen. Also es geht ja dann auch wieder zu lernen. Jede Organisation befindet sich in einem anderen Prozess. Es gibt andere Teams, andere Voraussetzungen. Die einen arbeiten nur intern, die anderen arbeiten extern. Die anderen eher fast nur im Team, die anderen fast nur übergreifend, weil es gar nicht notwendig ist, innerhalb des Teams sich abzustimmen. Das heißt, da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Aspekte. Deswegen der Aufruf, kommt auf uns zu, sprecht mal mit uns und lasst uns doch mal gemeinsam schauen, was wir da an der Stelle tun können.
jede Organisation ist anders.
Richtig, das können wir schon fast als Schlusswort
betrachten. Ja, genau.
Das ist so. Also es gibt sozusagen kein Standardset, was wir einfach drüberlegen könnten und sagen können, guck mal, wenn ihr das macht, Best Practice, alles funktioniert. Immer ein bisschen aufpassen bei dem Wort Best Practice, wenn euch das jemand so verkaufen möchte. Das sind immer Dinge, die bei einem anderen oder einer anderen Organisation gut funktioniert haben. Das heißt nicht, dass es bei euch automatisch gut funktioniert.
Genau.
Ja, man kann sich da Dinge rausziehen, man kann Dinge ausprobieren. Das ist vor allem eine Basis, mit der man auch starten kann. Aber immer wichtig, Reflexionen am Ende des Tages. Überlegen, bringt mir persönlich das etwas oder bringt es das eigentlich wirklich gar nicht?
Genau, einfach auch immer denken, was du gerade eben gesagt hast, Reflexion. Wieder kommen wir wieder eigentlich zu dem Thema Feedback. Ja, man muss halt schauen, okay, funktioniert das? Ist das eine gute Vorbereitung? Ist es eine gute Findung? Etc., etc. Und was du eben auch nochmal gesagt hast, ist super wichtig. Wie sind die hierarchischen Strukturen von dem Unternehmen? All das fließt ein in die Unternehmenskultur und Unternehmenskultur ist auch Meetingkultur. Und das ist so unterschiedlich. Es gibt keinen Blueprint, den man einfach drüberlegen kann über jede Organisation und sagt, jetzt, das ist die Lösung für jedermann. Wenn euch das jemand verkauft, dann ist es, sorry, golden BS.
Ja, definitiv. Sind schlechte Berater.
Genau.
Allüren oder sehr schlecht oder Dinge, die man einfach verkaufen möchte an der Stelle. Genau. Falls ihr den Videopodcast gehört habt, würde ich mich auf jeden Fall mal freuen, dass ihr mir ein bisschen Feedback gebt, wie ihr das fandet. War ja die kleine Premiere mit Nils jetzt hier. Vielleicht schaffen wir es demnächst mal öfters, wenn die Gäste vor Ort sein können oder die Gäste in den vor Ort sein
danke
können.
Danke schon mal für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich erstmal schön in die Mittagspause gehen und gucken, dass wir danach nicht in so ein kleines Loch reinfallen. Euch da draußen vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt, je nachdem. Wie gesagt, gebt mir sehr gerne mal Feedback, wie ihr das fandet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.